Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 153. In dieser Folge warten wir gespannt auf die offizielle Antwort von Unity auf den selbst ausgelösten Shitstorm um dessen neue Installationsgebühren, und zwar vergeblich, aber es gibt doch Neuigkeiten. Außerdem ist Microsoft seinem Ziel, Activision Blizzard King zu kaufen, diese Woche deutlich näher gekommen. Dann gibt es neue Infos zur Embracer-Krise und viel Stress in der Xbox-Chefetage. Massig vertrauliche Dokumente sind an die Öffentlichkeit geraten und leaken direkt mal die Konsolen-Roadmap des Konzerns und viele, viele andere Interna. Viel Spaß bei dieser Sendung. Britischer Wettbewerbshüter signalisiert Zustimmung für Microsoft Activision Deal. Es ist ein Ende dieser schier ewigen Firmenfusionsstory in Sicht. Wir erinnern uns, der britische Wettbewerbshüter CMA hatte seine Probleme insbesondere mit der dominanten Stellung Microsofts im neu wachsenden Markt des Cloud Gaming und verweigerte daher, den Kauf von Activision Blizzard King durch Microsoft zuzulassen. Als Zugeständnis gab es dann von Microsoft die erstaunliche Meldung, die Cloud Gaming-Rechte für alle Activision Games an Ubisoft zu verkaufen. Für die nächsten 15 Jahre ist damit ausgeschlossen, dass Microsoft seine Spiele als Exklusivtitel für die eigene Cloud-Plattform positioniert und damit den Wettbewerb beeinflusst. Und das scheint der CMA, der Competition and Markets Authority, zu genügen. Am 22. September veröffentlichte die Behörde eine Meldung, laut der sie ihre zuvor geäußerten Bedenken mehr oder weniger ausgeräumt sieht. Zitat: Während sich die umstrukturierte Vereinbarung wesentlich von den vorherigen Transaktionen unterscheidet und die meisten Bedenken ausräumt, hat die CMA noch Bedenken, dass bestimmte Bestimmungen des Verkaufs der Cloud-Streaming-Rechte von Activision an Ubisoft umgangen, gekündigt oder nicht durchgesetzt werden könnten. Um diese Bedenken auszuräumen, hat Microsoft Maßnahmen angeboten, um sicherzustellen, dass die Bedingungen des Verkaufs der Rechte von Activision an Ubisoft von der CMA durchgesetzt werden können. Die CMA ist zum vorläufigen Schluss gekommen, dass dieser zusätzliche Schutz die verbleibenden Bedenken ausräumen sollte. Zitat Ende. Was die Behörde damit sagt, sie stimmt dem Deal zumindest unter Vorbehalten zu. Sie signalisiert hier ganz klar eine positive Entscheidung, auch wenn die noch nicht verbindlich getroffen wurde. Bis zum 6. Oktober wird man noch mit Microsoft die letzten Details und Unstimmigkeiten besprechen und auch Meinungen von anderen Industrieteilnehmern einholen. Eine finale, verbindliche Entscheidung wird dann irgendwann vor dem 18. Oktober gefällt, da endet die entsprechende Deadline. Sehr positive Signale also aus Großbritannien, wo der Deal ja durch das entschiedene Nein der CMA im Sommer dieses Jahres ja fast gescheitert schien. Diese Wendung zusammen mit der Tatsache, dass es der amerikanischen FTC vor einigen Wochen nicht gelang, eine einstweilige Verfügung gegen die Firmenfusion vor Gericht zu erwirken, lässt den Deal nun mehr oder weniger wie eine sichere Sache wirken. Die Ampel steht auf grün. Freilich kann immer noch etwas passieren, aber ich hoffe für mein Seelenheil, dass die Sache bald endlich mal durch ist und ich endlich wieder andere Magazinthemen habe. Aber immerhin, die ganze Untersuchung des geplanten Deals war kürzlich immerhin für einen absoluten Mega-Leak verantwortlich. Und dann bin ich direkt wieder baff und ein kleines Stück dankbar. Mega-Leak. Ungeschwärzte Gerichtsakten legen Xbox-Pläne offen. Wieder einmal beschert uns ein Gerichtsprozess wunderbar intime Einblicke in Konzerninterna. Wir erinnern uns, die US-Regulierungsbehörde FTC, die Federal Trade Commission, die verlor zwar vor Gericht, was die einstweilige Verfügung gegen den Microsoft-Deal angeht, klagt aber parallel selbst noch gegen Microsoft, um den Deal zu verhindern oder deutliche Änderungen zu erreichen. Und schon beim Antrag auf die einstweilige Verfügung gab es damals Pannen. So verrieten schlecht geschwärzte Dokumente die Umsätze von Call of Duty oder die Kosten von Sonys Eigenproduktionen, hatte ich im Magazin. Doch das sind Peanuts im Vergleich zu den über 100 Seiten interner Microsoft-Dokumente, die als Beweismittel für den Prozess der FTC gegen Microsoft am 15. September ins Internet gestellt wurden. Versehentlich aber öffentlich einsehbar und teils komplett ohne Schwärzungen. Und holy shit, da wurde direkt mal Microsofts Xbox-Business-Plan für die nächsten Jahre geleakt. Konkret wurden an besagten Freitag jede Menge Dokumente auf eine Website hochgeladen, die vom US-Bezirksgericht für Nordkalifornien gehostet wurde. Und die waren wohl teils auch korrekt geschwärzt, doch eine PDF-Datei enthielt praktisch alle sensiblen Dokumente ohne ihre Schwärzungen. Ein dicker Fehler seitens der Uploader, also seitens Microsoft. Auf der anderen Seite ist es auch nicht ganz klar, warum diese Dateien dann öffentlich einsehbar waren. War das Absicht, weil sie prozessbegleitend genutzt wurden, oder war auch das ein Fehler? Hier steht noch irgendwie eine konkrete Aussage aus. Wie dem auch sei, der Leak ist passiert und er fördert zahlreiche erstaunliche Dinge zutage. Derweilen etwa allerlei interne E-Mails aus der Xbox-Führungsriege. Die zeigen etwa, wie Xbox-Chef Phil Spencer und seine Kollegen auf die Ankündigung der PS5-Technik-Specs im Jahr 2020 reagierten. Es ist spannend zu lesen, wie hier die Konkurrenz analysiert wurde und das Xbox-Team eigentlich ganz zufrieden war, dass die Xbox Series X in Sachen theoretischer Grafikpower und Speicherbandbreite dann deutlich vor dem lag, was Sony skizzierte. Das wird in den Mails hervorgehoben und das war damals auch lustigerweise direkt ein Teil des Xbox Series X Marketing. Die Konsole wurde eine Zeit lang als die Most Powerful Console bezeichnet. Irgendwann dann aber nicht mehr. Und nun sind die Konsolen schon eine Weile draußen und so recht davonziehen kann die Series X der PS5 nicht. Das zeigt mal wieder eindrucksvoll, dass theoretische Rechenleistung am Ende gar nicht so viel aussagt. Spannend auch, wie Spencer und Co. darüber fachsimpeln, warum sich Google mit Stadia so schwer tut, die Portierungsarbeit für Stadia-Spiele als Reibungspunkt analysiert und wie sie darauf spekulieren, dass Google Stadia langfristig vielleicht zu einem White-Label-Streaming-Dienst umgebaut wird. Also ein Anbieter, der für andere Firmen Streaming anbietet. Oder sie spekulieren, ob man Cloud-Gaming auf der PS5 vielleicht mittels Browser anbieten könnte und ob Sony das irgendwie blockieren würde. Das ist super spannend. Oder die Mails Phil Spencers, in denen er mit dem Gedanken liebäugelt, Nintendo zu kaufen. Oder Valve oder Warner. Wobei man hier davon ausgehen kann, dass das nicht alles ernst gemeint ist, sondern vielleicht auch ein bisschen Spinnerei. Oder halt extrem weit gefasste Best-Case-Pläne. Und nicht konkrete Strategien und Ziele des Xbox-Teams, die jetzt auf jeden Fall umgesetzt werden. Das muss man auf jeden Fall auch so einordnen. Natürlich gibt es auch reißerische Headlines her, denen ist zu misstrauen. Dann gab es auch diesen Mailverkehr, wo Spencer brainstormt, wie man die Verschiebung von Starfield irgendwie ausgleichen kann. Was kann man im Game Pass anbieten, um dieses Release-Loch zu stopfen? Sollte man all-in in Dark Souls gehen und From Software mal fragen, ob da was geht? Eine Tabelle mit potenziellen Game Pass-Titeln wurde dann erstellt, samt Auflistung von Wow-Faktor und vermuteten Kosten. Star Wars Jedi Survivor war da ganz hoch gerankt und auf geschätzte Kosten von $300 Millionen geschätzt. Eine Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2, $5 Millionen pro Monat, na, nur mal so geschätzt und bedenkt, eine derartige Next-Gen-Version ist bis heute, 1,5 Jahre nach diesen Mails, immer noch nicht erschienen. Ihr merkt also, da ist viel Spekulation dabei, vielleicht Insider-Wissen, wir wissen es nicht. Assassin's Creed Mirage hat Microsoft wohl 100 Millionen Kosten so geschätzt, Mortal Kombat 1 auf 250 Millionen und Baldur's Gate 3 auf 5 Millionen. Auch Microsoft hat dieses Spiel hart unterschätzt. Und wir merken, ne, es ist nicht passiert, die da genannten Spiele sind nicht im Game Pass erschienen. Es war also Brainstorming, eine konsequenzlose Geschichte, aber trotzdem spannend, solche spekulative Listen einzusehen. Und interessant ist es auch, wie, naja, leger und normal hier die Xbox-Führungsriege miteinander umgeht. Und laut E-Mail-Signaturen benutzen Details auch den Windows-eingebauten Mail-Client. Total süß. Aber das war noch nicht alles, noch lange nicht. Eine Roadmap von Bethesda Games kam auch ans Licht, freilich auch spekulativ und bereits jetzt ist klar, das wurde alles nicht so wahr wie geplant, aber fuck it, das sind Spiele genannt, die bis heute niemand angekündigt hat. Ich nenne die jetzt mal hier nicht aus Spoilergründen, denn bei dieser Liste kann man ja mehr oder weniger davon ausgehen, dass die genannten Titel ja sicher in Arbeit oder zumindest in Planung waren. Da sind diverse Remaster dabei und Titel, denen ich heutzutage sehr wenige Chancen auf eine Verwirklichung zuspreche, einfach weil sich die entsprechenden Marken überhaupt nicht etablieren konnten. Aber krass, Bethesdas Output der nächsten Jahre ist hier zu lesen und auch sowas wie, ne, Elder Scrolls 6, das bis jetzt ja, gerade mal so in der Vorproduction ist, das wird wohl nicht für PS5 erscheinen, ist für Xbox exklusiv geplant, lauter solche Infonuggets. Freilich sind da auch Cold-Namen mit dabei, also Projekte, von denen wir gar keine Ahnung haben, aber diese Liste, die verrät sehr viel, die spoilert hart. Für alle Neugierigen habe ich freilich massenhaft Links im Beitrag zur Sendung auf www.gamespodcast.de, könnt ihr also der Spur selber folgen und euch die Quellen anschauen. Und das ist noch nicht mal der größte Brocken all dieser Leaks. So wird der Mid-Generation Refresh der Xbox Series Modelle ausführlich beschrieben, der für Ende nächsten Jahres geplant ist und eigentlich erst im Juni 2024 enthüllt werden sollte. Die neuen Modelle mit dem Codenamen Brooklyn und Elwood sind mehr oder weniger Slim-Modelle. Es gibt also keine Leistungssteigerungen der Hardware, wohl aber schon neue Hardware basierend auf moderneren, preiswerteren Chip-Herstellungsverfahren. Die neuen Xboxen werden also Strom sparen, im Betrieb, im Idle und sogar im Standby. Dazu gibt es etwas mehr Speicher, schnellere WLAN-Module, eine Recycling-Verpackung, einen neuen Controller und den alten Preis. Größte Überraschung, die Xbox Series X wird vom Quader zum Zylinder und verliert außerdem ihr Laufwerk. Als adorably all digital, also als total niedlich rein digital, bezeichnet die Präsentation das Modell, bedenkt, dass diese Materialien nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, sondern nur für interne Zwecke. Ich glaube, beim reellen Launch wird sich Microsoft mehr Mühe geben, die neuen Modelle zu verkaufen, als, ach, das ist total niedlich, du hast ja gar kein Laufwerk mehr. Aber ne, kein Laufwerk mehr geplant. Hier sehen wir das Ende des physischen Mediums für die Xbox. Der neue Controller, Codename Sibyl, kommt mit einem Gyrosensor, haptischen Feedback und WLAN-Modul daher, sodass er fürs Cloud-Gaming direkt via Wi-Fi mit dem Spielserver kommunizieren kann und nicht den Umweg über die Konsole gehen muss. Das spart Latenz und das kennen wir zum Beispiel vom Stadia-Controller. Hier guckt sich Microsoft also auch einiges von der Konkurrenz ab. Man denke daran, dass HD Rumble oder Haptic-Feedback von Sony und Nintendo bereits genutzt werden. Uff, und noch mehr Leaks. Zuletzt gab es auch noch eine Art Xbox Roadmap sowie Infos zur nächsten Xbox, die wohl für 2028 geplant ist. Das ist freilich noch lange hin. Die Dokumente sind reichlich alt und damals war Microsoft gerade erst in der Planungsphase, wohin sie mit der neuen Konsole denn eigentlich wollen. So listet Microsoft auch keine Specs zur Konsole auf, sondern lediglich so eine Art Brainstorming-Dokument, so eine Wunschliste, was man sich da überlege. Also vielleicht ARM-CPU-Kerne oder doch die aktuellen AMD-Prozessoren, was wird das sein? Zen 5, Zen 6? Auf jeden Fall im Big-Little-Design, also mit Performance- und Effizienzkernen. Dazu wohl eine AMD-Grafikeinheit oder eine eigene, mit AMD zusammenentwickelte? Auf jeden Fall irgendwie AI-Hardware. Raytracing muss das Ding können und sie bekommt ein schlankes Betriebssystem, das auch auf Handhelds lauffähig ist. Das könnte ein Hinweis auf einen Xbox-eigenen Handheld sein, aber auch hier sind wohl all diese Handhelds auf PC-Hardware-Basis gemeint, wie das Steam Deck, das ROG Ally oder Lenovo Legion Go. Dieser neue Hardware-Formfaktor, also dieser neue Trend in Sachen tragbare Hardware, was früher ein Notebook war, sieht heute aus wie so eine Handheld-Game-Konsole, ist eigentlich total für Microsoft und seinen Game Pass und seine Cloud-Games geeignet. Total super. Nur ist Windows 11 aktuell nicht das optimale Betriebssystem dafür. Microsoft scheint also an einem leichtgewichtigen Games-Betriebssystem für solche Geräte zu arbeiten, das man dann auch gleich für die neue Xbox nutzen kann. Super spannend. Und generell, die Cloud soll bald wieder die große Rolle spielen. Ist die nächste Xbox doch, mal wieder, als Hybridkonsole geplant, die enorm von der Power der Cloud profitieren soll. Wie damals schon die Xbox One, das war der Plan, aber das war halt nie so wirklich Realität. Auch hier gilt, wer weiß, was davon alles überhaupt noch gilt und wie wenig davon wiederum die Entwicklung des Markts sowie den Produktentwicklungsprozess überleben wird. Ich denke, es ist allemal die Bestätigung, dass Microsoft nach wie vor an Konsolenhardware und Konsolengenerationen glaubt. Es zeigt aber auch, dass Microsoft den Begriff Xbox sehr viel weiter sieht als die eigentliche Konsole und vielmehr auf Abos, auf Game Streaming und auf Multiplattform schielt. Beim Rest müssen wir einfach mal gucken. So viel spoilert dieser Leak letztendlich doch nicht, aber es ist ein super krasses, Zeitzeugendokument. Es ist halt krass. So viele Interna, so viele Momentaufnahmen, die teilweise auch recht alt sind und eigentlich inhaltlich egal. Der Leak gibt einen erstaunlichen Einblick darin, wie die Xbox-Führung das eigene Geschäft sieht, wie sie die Konkurrenz und den Markt betrachtet und wie sie die Zukunft der Xbox-Modelle sieht und was sie grob für die nächsten Jahre plant. Entsprechend kommentiert auch Phil Spencer den Sachverhalt. Bei Twitter schrieb der Xbox-Chef, Zitat: Wir haben die Gespräche über alte E-Mails und Dokumente mitbekommen. Es ist schwer, die Arbeit unseres Teams auf diese Weise zu sehen, weil sich so viel geändert hat und es so vieles gibt, worüber wir uns jetzt und in Zukunft freuen können. Wir werden unsere wirklichen Pläne verraten, wenn wir soweit sind. Zitat Ende. Und in einem internen Memo an alle Xbox-Mitarbeiter, das ausgerechnet dann auch noch geleakt wurde, und zwar der Website The Verge, kommuniziert er sehr ähnlich, aber etwas ausführlicher. Zitat: Ich weiß, dass dies enttäuschend ist, auch wenn viele der Dokumente weit über ein Jahr alt sind und sich unsere Pläne weiterentwickelt haben. Ich weiß auch, dass wir alle die Vertraulichkeit unserer Pläne und der Infos unserer Partner sehr ernst nehmen. Mit diesem Leak sind wir dieser Erwartung offensichtlich nicht gerecht geworden. Wir werden aus diesem Vorfall lernen und uns in Zukunft verbessern. Wir alle stecken unglaublich viel Leidenschaft und Energie in unserer Arbeit und wir wollen nicht, dass diese harte Arbeit auf diese Weise mit der Community geteilt wird. Zitat Ende. Tja, dumm gelaufen für Xbox. Die Infos sind jetzt da draußen und ich bin gespannt, wie viel von diesen alten Plänen irgendwann mal in die Tat umgesetzt werden wird und inwiefern Xbox noch ein paar Überraschungen für uns parat haben wird. Immerhin scheint es ja mit dem Activision-Deal ganz gut zu laufen, da kann der Spencer Phil vielleicht ja doch gerade gut schlafen. Wenn ich da an den Wingeforce Lars denke, der tut sich sicher schwerer. Krise bei Embracer, Entlassungen und Notfallpläne. Lars Wingefors, CEO des kriselnden Publishing-Konzerns Embracer, hatte in den letzten Wochen weiter viel Stress. Die Umstrukturierungen gehen weiter, neue Sparmaßnahmen schlagen durch und es gibt sogar extremere Pläne. Zunächst für diese Underworld-Story eine kleine Ergänzung, die ich im letzten Magazin total verpasst habe. Da habe ich im Urlaub eine News schlichtweg nicht mitbekommen und da geht es um diesen fest eingeplanten Milliardendeal, der praktisch eine Nacht vor der Unterzeichnung platzte und Embracer praktisch sofort in die andauernde Krise stürzte. Stellt sich raus, bereits am 14. August veröffentlichte Games-Journalist Stephen Totilo bei Axios.com seine Rechercheergebnisse. Demnach hatte er mehrere Quellen, die ihm versichern, dass der geplatzte 2 Milliarden Dollar Deal mit der Savvy Games Gruppe getroffen wurde. Na, wer weiß, wozu dieser Konzern gehört? Niemand? Da hinten in Brandenburg wusste es jemand sehr gut, ganz genau, Saudi-Arabien. Diese Firma gehört Saudi-Arabiens Public Investment Fund, also einem Staatsfonds Saudi-Arabiens. Und die Saudis investieren in den letzten Jahren mehr und mehr in den Games-Sektor, haben gar Ambitionen, ihren Staat zum Branchen-Hotspot zu machen. Mit Savvy kaufte man sich etwa in diverse E-Sports-Ligen, etwa die ESL ein und als Anteilseigner auch bei zahlreichen Spieleherstellern. Etwa bei Nintendo. Ich berichtete im Magazin darüber. Da passt ein Deal mit Embracer eigentlich ziemlich gut ins Bild. Der ist ja nun aber geplatzt und die Krise schlägt immer noch ihre Wellen. So gab es am 20. September etwa einige Entlassungen beim Tomb Raider Studio Crystal Dynamics, wo 10 Leute ihren Posten räumen mussten, und zwar im Marketing und IT. Und das, wo das Studio derzeit doch gut zu tun hat, mit der Remaster-Trilogie der ersten 3 Spiele, mit einem neuen Perfect Dark und einem neuen Tomb Raider, für das Embracer ja Amazon Games als Geldgeber gefunden hat. Und das, obwohl Crystal Dynamics noch im Juni versicherte, dass das Studio nicht von Embracers Krise betroffen sei. Naja, irgendwas ist immer. Und Crystal Dynamics scheint weniger betroffen zu sein als Gearbox. Wir erinnern uns, im letzten Magazin berichtete ich über die ersten Entlassungen im Publishing-Arm des Studios. Stellt sich raus, der komplette Verkauf von Gearbox steht im Raum. Anfang 21 noch zahlte Embracer 1,3 Milliarden Dollar dafür, dieses Studio zu kaufen. Und am 11. September berichtete Reuters unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Embracer-Konzernleitung abwäge, ob man sich vom Studio trennen wolle. Jason Schreier von Bloomberg zitierte später auch noch aus einer internen Mail, die Gearbox CCO, also der Kommunikations-, sprich Werbe- und PR-Chef Dan Hewitt, an alle Mitarbeiter schrieb. Darin beschreibt er es als den besten Ausgang, wenn man Teil von Embracer bleiben würde, aber es würde auch über viele andere Optionen nachgedacht, ein Verkauf, ein unabhängiges Gearbox und andere. Man wolle nun prüfen, welcher Weg der beste für Gearbox und Embracer sei. Heieiei, das klingt nicht gerade optimistisch. Und Embracer-CEO Lars Wingefors, der kommentierte die Lage zuletzt am 21. September im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung des Konzerns. Laut Beobachter Stephen Totilo erklärte er dabei, dass man nach externen Geldgebern für manche Projekte suche, um Entlassungen zu vermeiden, aber es würde auch Fälle geben, wo man Teams entweder umstrukturieren, verkleinern oder in einigen wenigen Fällen auch komplett feuern, also schließen würde. Er erklärt dabei auch, dass es wohl einfacher sei, die richtigen Prozesse für die eher hochwertigen Assets, also Studios und Marken, zu betreiben, als bei kleineren. Das klingt ein wenig so, als ob man sich bei Embracer von all dem Beifang an eher unbedeutenden kleinen Marken und Lizenzen trennen könnte, die man im Kaufrausch der letzten Jahre so angehäuft hat. Zuletzt gab es auch noch eine schöne Beobachtung Wingefors zum Thema Vertriebskosten. Angesprochen auf Epic Games neues Epic First Run Programm, wo man als Spielehersteller bei exklusiv im Epic Games Store veröffentlichten PC-Spielen in den ersten 6 Monaten 100% des Verkaufspreises behalten darf. Das ist ganz klar ein Deal, der Epic Games Store wieder etwas präsenter machen soll und hochwertige Exklusivtitel erzeugen soll. Darauf angesprochen jedenfalls sieht Wingefors die Aktion als positiv an, weil es Konkurrenz zu Steam darstellt und Wettbewerb ist eine gute Sache. Und dann erklärt er noch, Zitat, natürlich würden wir gerne überall niedrigere Gebühren für die Vertriebsplattform zahlen. In der Realität zahlen wir derzeit mehr Plattformgebühren, als wir pro Jahr für die Spieleentwicklung ausgeben. Und wenn man mal ein wenig über diese Zahlen nachdenkt, ist das schon verrückt. Zitat Ende. Und das ist ein schöner kleiner Infoschnipsel, auch wenn er vielleicht ein etwas verzerrtes Bild zeichnet. Denn die Gebühren auf Steam, im PSN, bei Xbox Live, in den Mobile App Stores, also die üblichen 30% Umsatzanteil oder je nach Sonderfall etwas weniger, die fallen ja erst beim Verkauf an. Und wenn die extreme Höhen annehmen, dann ist es ja ein Zeichen, dass man extrem viele Spiele verkauft. Dass nun Embracer weniger Kohle in die Spieleentwicklung steckt, als man in Store-Gebühren ausgibt, das könnte man auch eher negativ auslegen. Sprich, die machen ja gar nichts, die stecken kaum Geld in ihre Spiele und verkaufen bloß, was sie haben. Aber das bringt mich zu einer wunderbaren Überleitung, nämlich zu einem ganz anderen Spieleentwicklungsgebührenthema. Update: Unity will bei kontroverser Installationsgebühr nachbessern. Am 12. September fegte eine Schockwelle durch die Games-Industrie, als der Engine-Hersteller Unity ankündigte, dass man ab dem 1. Januar 2024 eine neue Gebühr für mit Unity entwickelte Spiele verlangen wolle. Die würde pro Installation erhoben und zwischen 20 und einem US-Cent pro installierter Version liegen und monatlich abgerechnet werden. Gültig wäre die Gebühr ab $100,000 Umsatz plus über 100.000 Installationen und sie würde eben fällig für die Neuinstallation des Monats. Rabatte gibt es, je mehr Installationen pro Monat getätigt werden und je teurer die Unity-Version ist, die die Entwickler für das Spiel nutzen. Wir hatten ja am Dienstag bereits das Magazin Spezial zum Thema, wo wir ergründet haben, wieso die Games-Branche derart schockiert, geradezu traumatisiert darauf reagierte und wieso ihre Reaktion derart heftig und negativ ausfiel. Manche Spieleentwickler drohten gar, ihre mit Unity entwickelten Spiele ab 1. Januar aus dem Verkauf zu nehmen. Viele Studios sehen die Änderung in Unitys Preisgestaltung, wo man bisher für verwendete Softwareversionen pro Jahr und pro Arbeitsplatz gezahlt hat, als harten Vertrauensbruch und sehen ihr Verhältnis zum Engine-Hersteller als dauerhaft geschädigt. Wie soll man hier jemals wieder gemachten Aussagen vertrauen, an Unity glauben können? Das ist auch so ein bisschen die Essenz unseres Gesprächs am Dienstag, wo auch Michael Hoss von Deck 13 teilnahm, der dort das Publishing einiger Indie-Projekte betreut. 60% von denen basieren aktuell auf Unity. Für Kritik und Diskussion sorgten zudem all die offenen Fragen, die Unitys Blogpost zum neuen Preismodell zunächst offen ließ. Wie will man Installationen messen? Was ist mit den Demos? Was ist mit Humble Bundle-Spielen oder Charity-Games? Zählen Wiederinstallationen? Was, wenn dieses System im Sinne der Sabotage missbraucht wird? Was ist mit Spielen, die in Abos wie dem Game Pass erscheinen? Ist das DSGVO-konform? Was ist mit Game Streaming? Darf Unity einfach so die Terms and Conditions ändern, wo Studios teils schon Jahre an Projekten arbeiten und die nicht mit dem neuen Preismodell rechnen konnten, weil sie den bis dahin gültigen Nutzungsbedingungen vertrauten? Was ist mit Überraschungserfolgen wie Among Us? Würde sowas nicht kleine Studios praktisch über Nacht ruinieren, wenn die derartig erfolgreich wären? Für manche der Fragen fand Unity in den kommenden Tagen nach diesem Blogpost eine Antwort. Der Blogeintrag wurde überarbeitet, klarer formuliert, um ein FAQ ergänzt, das manche der Probleme konkret anspricht. Nein, Neuinstallationen würden nicht gezählt, aber Installationen auf anderen Geräten schon. Demos sind gratis und bei Abo-Spielen muss der Abo-Anbieter zahlen. Ach, da freuen sich ja Microsoft, Sony, Google, Apple und Co. sicherlich. Dann tauchte auch noch die Info auf, dass man diese Gebühren nicht unbedingt zahlen muss, wenn man Unitys hauseigene Tools für Ingame-Werbung und Telemetrie nutzen würde. Ach, so ist das. Naja, am Ende bleibt ein heftiger Vertrauensbruch. Und am Ende blamiert sich Unity hier mit amateurhafter Kommunikation. Nichts an der Aktion wirkt wohlüberlegt. Es ist eindeutig ein Schnellschuss, aus der Hüfte geschossen, schnell formuliert, nicht eingehend geprüft und mit Partnern aus der Branche abgesprochen. Es ist auch offensichtlich eine Methode der eigenen Games-Ad-Sparte, praktisch per Zwang zu mehr Marktanteil zu verhelfen und mehr Anteil am Erfolg großer Free-to-Play-Spiele zu haben. Man denke an Genshin Impact mit seinen Millionen aktiven Spielern. Man denke an Pokémon Go, das mittlerweile über 1 Milliarde Mal runtergeladen wurde. Beides Unity-Spiele, wie so viele andere. Auf dem Mobile-Markt ist Unity dominierend mit rund 70% Marktanteil und keinerlei Umsatzbeteiligung. Daher weht der Wind. Indie-Entwickler scheinen hier eher der Beifang zu sein, die Delfine, die ins Schleppnetz der Mobile-Umsatzfischer geraten sind. Unser Gespräch am Dienstag endete mit etwas Neugier darauf, wie Unity nun auf die Kritik reagieren würde. Es gab ja Anfang der Woche, am 18. September, ja eine eher schwammige Statement seitens Unity. Zitat: Wir haben euch gehört. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und die Verängstigung, die die am Dienstag angekündigte Richtlinie für Laufzeitgebühren verursacht hat. Wir hören zu, wir sprechen mit unseren Teammitgliedern, unserer Community, unseren Kunden und Partnern und werden die Richtlinie ändern. Wir werden in ein paar Tagen ein Update veröffentlichen. Wir danken euch für euer ehrliches und kritisches Feedback. Zitat Ende. Tja, und unsere Hoffnung war irgendwie, dass wir jetzt bis zu diesem normalen Magazin ein Update haben könnten. Aber die paar Tage sieht Unity als einen längeren Zeitraum an, als wir es uns erhofft haben. Bislang gibt es nämlich keine harten Fakten dazu, was Unity nun an seinem Plan ändern will. Unser Tipp war ja grundsätzlich wenig. Also bis jetzt gibt es da kein Statement, Bloombergs Jason Schreier aber hat immerhin ein paar Einblicke in die Pläne Unitys erhalten. So wolle man auf die automatische Erfassung von Installationen verzichten und die Studios selbst berichten lassen, wie oft ihr Spiel installiert wurde. Außerdem gäbe es ein Gebührenlimit für Kunden, deren Spiele über $1 Million Umsatz machen. Da würde dann maximal 4% des Umsatzes als Gebühr verlangt, 1% weniger als bei der Konkurrenz. Epic's Unreal Engine. Außerdem würde man nur Neuinstallationen zählen und so nicht etwa rückwirkend bereits erfolgreiche Spieleprojekte zur Kasse beten. Laut Mark Witten, der Unitys Create-Sparte leitet, die an der Engine und an Spieleentwicklungstools arbeitet, der erklärte, dass man sich Zeit lasse, weil man die finalen Änderungen erst mit den Partnern besprechen wolle und man das Kommunikationsdebakel der letzten Tage nicht noch einmal wiederholen wolle. Unitys CEO John Riccitiello unterstrich bei einem Meeting, dass das Preismodell dafür gesagt sei, mehr Umsätze aus den erfolgreichsten Unity-Spielen zu generieren und dass es für mehr als 90% der Unity-Nutzer ohne Folgen bleiben würde. Was den Vertrauensbruch angeht, wolle man durch Taten, nicht durch Worte überzeugen. Ricky Taylor wird hierzu wie folgt zitiert. Zitat: Ich glaube nicht, dass irgendeine Version hiervon existiert, die großartig anders angekommen wäre als das, was passiert ist. Das ist eine massive Umgestaltung unseres Geschäftsmodells. Zitat Ende. Die Unity-Leitung wirkt also entschlossen, den eingeschlagenen Weg zu Ende zu gehen, und die Indie-Szene bleibt skeptisch. Als schöne Geste gelobte etwa Terraria-Entwickler Relogic am 19. September je $100.000 an die Open-Source-Engine-Projekte Godot und FNA zu spenden und die ab sofort jeden Monat auch noch mit $1.000 zu unterstützen. Viele Entwickler sehen diese Produkte als Ausweg aus dem Unity-Debakel, auch wenn Open-Source-Tools nicht so viele Features und weniger Software-Zubehör und Feinschliff bieten würden wie Unity oder Unreal, können die Devs halt damit rechnen, dass die niemals Geld kosten werden. Ich bin gespannt, ob sich etwa Godot langfristig als die Indie-Darling-Engine durchsetzen kann. Und zuletzt hat sich auch unser deutscher Gameverband zum Thema geäußert. Nein, nicht als Pressemitteilung, sondern auf Anfrage von Petra Fröhlich, der am 19. September auf www.gameswirtschaft.de die Antwort des Game-Geschäftsführers Felix Falk brachte. Und naja, er begrüßt die Ankündigung Unitys, auf die Kritik reagieren zu wollen. Er spricht von Verantwortung. Er wünscht sich ein faires, ausgewogenes Preismodell. Naja, gut, als sonderlich bissig kennen wir den Falk Felix ja noch nicht, aber das ist schon sehr, naja, sehr safe. Hiermit tut er niemandem weh, er trägt auch nichts wirklich bei. Naja, also die schlechte Nachricht ist, dass es nun bislang keinen konkreten Plan gibt, wie Unity den Karren wieder aus dem Dreck ziehen will. Und ob überhaupt, ich fürchte fast, hier gibt es relativ pünktlich zum Zieleinlauf der Microsoft-Activision-Deal-Geschichte ein neues Dauerbrenner-Thema in meinem Magazin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, welchen Deal Unity den Entwicklern letztendlich machen wird, wer drauf eingeht und wer nicht, wie die extremeren und lustigeren Reaktionen aussehen und ob man das auch aus Spielerperspektive merken wird und wann und wie. Vieles davon wird im Mobile-Bereich passieren, also für mich unsichtbar. Aber was im Indie-Bereich passiert, das ist schon spannend. Und auch, was etwa die Genshin Impact-Entwickler oder die großen Spiele-Abo-Betreiber hierzu zu sagen haben, darauf bin ich wirklich, wirklich gespannt. Ich halte euch, mich, also uns auf dem Laufenden und bin froh, dass das Magazin für dieses Mal erledigt ist. Der Microsoft Leak und die Unity-Geschichte sind allein schon fast sendungsfüllend und viele kleinere Themen habe ich deshalb extra auf Halde gelegt, da fehlt mir die Zeit. Drückt mir also die Daumen, dass in den kommenden 2 Wochen nicht nochmal so dramatische Dinge passieren, dann gibt's das nächste Mal deutlich mehr Themen Blumenstrauß. Kommen wir zum Abschluss der Sendung, wie immer halt zu den Release-Terminen für PC und Konsole. Folgende Titel habe ich da beim Blick auf die kommenden 14 Tage rausgesucht, freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Los geht's am 26. September mit dem Phantom Liberty getauften Story-DLC für Cyberpunk 2077. Der kommt für PC, Xbox Series und PS5 und bringt einen ganz neuen Stadtteil, viel neue Story und allerlei neue Spielmechaniken mit. Interessantes Detail, anders als beim Basisspiel, ist für die PC-Version des DLCs eine SSD-Pflicht. Zuvor wurden bereits ein 2.0-Patch fürs Basisspiel veröffentlicht, der bringt jede Menge Änderungen und Verbesserungen mit, samt neuer Systeme, wie einem überarbeiteten Polizeisystem, verbesserter KI oder neu implementierten Fahrzeugkampf. Dazu gibt es viele Bugfixes und Quality-of-Life-Upgrades. Keine 3 Jahre nach Release ist das Spiel also langsam fertig. Aber ganz im Ernst, der DLC scheint ziemlich gut zu sein. Die Reviews sind bereits raus und sie sind sehr positiv. Am 28. hätten wir dann etwas Japan-Kram. Und Achtung, hier kommt ein echtes Wortmonster. Infinity's Trash Dragon Quest The Adventure of Dai kommt für PlayStation, PC, Switch und Xbox Series. Das Action-Rollenspiel basiert auf dem Dragon Quest Anime und Manga The Adventure of Dai. Und naja, es sieht spielerisch jetzt recht traditionell aus. Eher sterile Landschaften, durch die ihr euch mit euren Helden kloppt und dabei allerlei Monster und Bösewichte verbrellt. Der Fokus liegt eindeutig auf den schönen Charaktermodellen im Anime-Stil und den fetzig inszenierten Spezialattacken. Ebenfalls am 28.09. und für alle Plattformen Harvest Moon The Winds of Anthas. Mal wieder ein Harvest Moon. Die japanische Farming Sim ist mittlerweile ja lange nicht mehr der Genre-König. Zu viele gute Konkurrenz hat sich hier etabliert. Und wenn ich mir ansehe, dass die PC-Version nicht mit Maus und Tastatur spielbar ist, also gar nicht, sondern ausschließlich mit dem Gamepad, da schwant mir Übles. Am 29. September zunächst eine kleine Korrektur, erst dann kommt EA Sports FC 24 raus, also EAs FIFA-Ersatzprodukt. Ich hatte das schon im letzten Magazin auf den 22.09. datiert, aber das war der Early Access für Vorbesteller der teuren Version. Boah, wie diese neuerdings aus Profitgründen aufgeweichten Release-Termine nerven. Außerdem am 29.09. Cocoon für alle Plattformen. Nein, es gibt leider keine Bezüge zum Sci-Fi-Klassiker aus 85, vielmehr ist dieses Indie-Game ein recht skurriler Puzzle-Plattformer. Ich spielt eine Art Käfer und löst dabei allerlei Schiebe- und Schalterrätsel und immer wieder könnt ihr in neue Welten tauchen, die aber als Kugeln in den anderen Welten existieren. Die Levels sind sozusagen verschachtelt. In Levels sind andere Levels versteckt und das ist total verwirrend. Und diese Kugelwelten könnt ihr auch auf eurem Rücken tragen und euch dann mit deren Spezialkräften euren Weg bahnen. Das ist irgendwie sehr schwer zu vermitteln, das ist ein bisschen kompliziert und ich hoffe, im Spiel wird das dann wirklich gut erfassbar und macht Spaß. Ich mag solche Knobelsachen und hoffe, die Entwickler haben die Lernkurve gut hinbekommen. Aus der Ferne wirkt es wirklich erfrischend originell und es kommt auch für den Game Pass. Am 3. Oktober dann haben wir Disgaea 7 für PlayStation, Switch und PC. Die Taktik-Rollenspielreihe hat eine lange Tradition und naja, ist für mich ein eher undurchdringlicher Genrevertreter. Quietschbunt, mit fiepsig vertonten Anime-Charakteren, unglaublich umfangreich, mit Massen an Items und Feinjustagemöglichkeiten zwischen den Kämpfen und halt endlos vielen anspruchsvollen runden Taktikgeplänkeln. Denkt an Final Fantasy Tactics oder Tactics Ogre, sowas in der Art. Aber irgendwie nur für Eingeweihte. Ich habe mir den Trailer angeschaut und nur Bahnhof verstanden. So fühlt sich also Altwerden an. Am 3.10., ach nice, ist ja auch ein Feiertag, haben wir außerdem The Lamplighters League für Xbox und PC. Das kommt von den Harebrained Schemes, die zuvor jede Menge Shadowrun-Spiele und zuletzt ein Battletech-Rundenstrategiespiel gemacht haben. The Lamplighters League ist nun vom Szenario her ein altmodisches Abenteuer. Man denke an Indiana Jones und sowas. In einer alternativen Version der 30er versammeln wir dabei eine Gruppe von Kriminellen und Außenseitern in einem A-Team-ähnlichen Spezialkommando, um einem antiken Kult das Handwerk zu legen, Schätze zu finden und die Welt zu retten. Spielerisch ist das sehr nahe an der XCOM-Rundentaktik-Formel. Ihr kämpft also Zug um Zug. Positionierung ist wichtig, Deckung ebenso, genauso wie gut getimte Stealth-Angriffe und das Ausnutzen all der Spezialfähigkeiten eurer Abenteuer. Das sieht richtig gut inszeniert aus und spielt sich hoffentlich auch gut. Die XCOM-Formel ist eine tolle Basis für Spielerfahrungen aller Art, aber man kann da auch daneben greifen. Ich rede von dir, Phantom Doctrine. Aber ja, das Spiel gibt's auch im Game Pass. Am 4. Oktober haben wir dann Hellboy Web of Weird, geschrieben WYRD. Das ist ein Roguelite-Action-Spiel für alle Plattformen, in dem wir den Comic-Helden durch allerlei Kämpfe, und zwar so Brawler-Nahkampfkämpfe in den mysteriösen Dimensionen namens Weird steuern. Die Spielstruktur ähnelt also sowas wie einem Hades. Optisch ist das Game sehr nahe an altmodischen Comics angelehnt. Es gibt also ein Cell-Shading, blockige Farben, kaum Texturdetails, tiefschwarze Schatten und so ein bisschen entsättigte Farbpalette. Das sieht schon ganz cool aus. Am 5. Oktober dann der größte Release des Ausblickszeitraums, Cricket 24 für alle Plattformen. Ah ja, und dann noch diese Kleinigkeit, Assassin's Creed Mirage. Dann kehrt die Serie endlich mal wieder zu seinen Anfängen zurück, weg vom Rollenspiel Light, zurück zum Schleich- und Parcours-Actionspiel. Wieder gibt es eine offene Welt, aber keine idiotisch große, sondern das historische Bagdad, wo ihr den Dieb Basim ibn Ishaq spielt, der in den Geheimbund der Assassinen aufgenommen wird. Das Ding wird lange nicht so riesig wie seine vorherigen Serienteile, wohl um die 20 Stunden lang für die Hauptstory. Und was soll ich sagen? Danke, danke. Denn mehr heißt nicht unbedingt besser und die letzten Assassin's Creeds waren einfach viel zu viel. Das Spiel kommt für PlayStation, Xbox und PC und Obacht, nicht für Steam. Wer die PC-Version spielen will, muss es über Ubisoft Connect oder den Epic Game Store kaufen. Der dritte Release am 5.10. Wargroove 2 für Switch und PC. Das ist praktisch ein Klon der alten Advance Wars Spiele aus dem Hause Nintendo, also Rundenstrategie mit knuffigen Einheiten im Pixel-Look, geteilten Bildschirm bei Angriffen und viel Umfang. Das Ganze ist in eine Fantasy- und Piratenwelt gefasst und angesichts des guten Rufs von Teil 1 habe ich hier wenig Sorge, dass Wargroove 2 nicht auch sein Publikum findet und lange und gut beschäftigt. Und der finale Release am 6. Oktober, NHL 24, Eishockey aus dem Hause EA für Xbox und PlayStation. Das jährliche Sportspiel halt, mehr fällt mir hierzu jetzt auch nicht ein. Sehr wohl fällt mir aber ein, euch zu danken. Vielen lieben Dank, liebe Freunde, dafür, dass ihr die Sendung auch dieses Mal bis zum Schluss gehört habt und ganz besonders dafür, dass ihr unser Projekt so cool unterstützt. Ohne euch gäbe es das Magazin nicht und ich müsste ernsthafter Arbeit nachgehen. Unvorstellbar. Also klopft euch auf die Schulter, ihr macht das super. Ich verabschiede mich nun in den Feierabend. Euch wünsche ich ein paar schöne Spätsommer- und Frühherbsttage. Geht mal raus, gebt euch diesen einmaligen Geruch in der Natur gerade. Habt Spaß mit euren Games, mit euren Hobbys. Habt einen schönen Feiertag am 3.10. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin.